Liebe Gemeinde, es ist schön, heute Morgen bei euch zu sein. Ich möchte euch heute auf eine große Reise mitnehmen, eine sehr ungewöhnliche Reise. So eine Reise habt ihr wahrscheinlich noch nie erlebt. Und sie kann auch nur in Gedanken mitverfolgt werden. Stellt euch vor, ihr hättet die Möglichkeit, auf einem Lichtstrahl zu sitzen. Dann seid ihr ein bisschen schneller als mit eurem Rad. So 300.000 Kilometer in einer Sekunde. Und ihr könntet diese Reise nur 5 Minuten machen. Aber das sind Kilometer, das kann man sich gar nicht vorstellen, was man da abspult in 5 Minuten in Lichtgeschwindigkeit. Ihr werdet nach 5 Minuten wieder da bei den Leuten, die ihr gerade verlassen habt. Und ihr müsstet feststellen, dass die Leute, die ihr gerade verlassen habt, in der Zwischenzeit 40 Jahre älter sind. Könnt ihr das verstehen? Das passt in meinen Kopf nicht rein. Kann ich nicht verstehen. Wir können es nur rechnerisch nachvollziehen, aber wir können es nicht mehr verstehen. Die vierte Dimension können wir schon nicht mehr verstehen. Nicht mehr möglich. Was meint ihr, wenn wir uns über Gott unterhalten, wie viel verstehen wir von ihm? Er ist eine Person, die viel mehr Dimensionen hat als wir. Und es ist gut, dass wir die Heilige Schrift haben, weil in der Heiligen Schrift finden wir einiges, was Gott offenbart hat. Und Gott sagt, das, was er offenbart hat, das sollen wir auch glauben, das sollen wir auch annehmen. Aber es gibt so viel, was wir nicht verstehen können. Und das sollen wir Gott überlassen. Ich möchte euch bitten, ein Wort mit mir aufzuschlagen, das wir im Neuen Testament finden. Im Johannesevangelium, ein wunderbares Buch, im 14. Kapitel, und dort einen Text, Johannes 14, Vers 6, vielleicht einer der bekannten Texte in der Heiligen Schrift. Und wir lesen ihn gemeinsam. Johannes 14, Vers 6, hier heißt es, Jesus spricht zu ihm, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich. Ein fantastisches Wort. Gott lässt uns nicht alleine mit unserer Suche, wenn wir auf die Suche gehen, wie können wir Gott erleben, Gott erfahren. Das ist so unendlich wichtig, weil wir brauchen ihn. Und es ist so gut, wenn wir uns mit dem Wort Gottes beschäftigen, um festzustellen, dass dieser Gott so großartig ist, aber viel größer als wir. Ihr könnt verstehen, dass Gott in den 10 Geboten schon das 2. Gebot mit eingeflochten hat. Mach dir kein Bildnis, weder das, was im Himmel ist, noch auf dieser Erde, noch unter der Erde von Gott. Und bete es auch nicht an, weil alle Bilder, die wir uns machen, sind im Prinzip schon verkehrt. Wir bringen das nicht zusammen. Wenn wir uns über Gott auslassen oder nachforschen, dann haben wir zum Beispiel in Daniel Kapitel 7 diesen Gott, wo er dargestellt wird mit weißen Haaren, mit einem Bart, nicht wahr? Mit einer wunderbaren Person. Und dann hören wir Jesus im Neuen Testament, der über Gott spricht, seinem Vater und sagt, ihr müsst Gottes Geist und ihr müsst dem Geist der Wahrheit anbeten. Und das passt uns schon nicht mehr zusammen. Wir kommen da nicht mehr zurecht. Aber es ist gut, dass wir vieles im Wort Gottes verstehen können. Und das, was wir verstehen können, möchte ich mit euch ein wenig nachdenken. Schlagt mit mir mal auf 5. Mose Kapitel 6. 5. Mose Kapitel 6. Und wir haben dort dieses Glaubensbekenntnis des alten Israels. 5. Mose Kapitel 6. Ein ganz kurzes Wort und trotzdem so spannend. 5. Mose Kapitel 6 und ich lese Vers 4. Dort heißt es, höre Israel, der Herr ist unser Gott, der Herr allein. Wir würden sagen, was kann man da schlecht verstehen? Ist alles verständlich, oder? Und trotzdem steckt in diesem Text so viel drin, was unser Verständnis über Gott gewaltig erweitert. Höre Israel. Der Herr. Und ihr seht, in den meisten Bibeln, die ihr habt, ist Herr groß geschrieben, oder? Herr groß geschrieben. Das ist nicht deshalb, weil die Druckerei keine Kleinbuchstaben hatte. Sondern wenn Herr groß geschrieben wurde in der Bibel, dann steht dort der höchste Gottesname, den wir in der Bibel kennen. Und der höchste Gottesname in der Bibel heißt J-H-W-H. Ich spreche das mal aus. Das kriegen wir gar nicht fertig, oder? Die Hebräer haben nämlich nur Mitlaute und keine Selbstlaute. J-H-W-H. Wir sagen heute Yahweh dazu. Aber wie wir das aussprechen im Deutschen, ist es so wieder nur die Hälfte. Die Hebräer hatten das so ähnlich wie die Schweizer, die holen die Buchstaben von kleinen Zehen hoch. Das kriegen wir gar nicht fertig. Yahweh ist der höchste Gottesname und er heißt der ewig Seiende. Höre Israel, so sagt der Text, Yahweh, der ewig Seiende, ist unser Gott. Aber da steht nicht mehr Yahweh. Da steht ein anderer Gottesname. Da steht ein Gottesname, den wir schon ganz in der Bibel vorne finden. Das erste Mal, wo Gott überhaupt erwähnt wird. Am Anfang schuf Gott Himmel und Erde. Da steht dieser Gottesname. Und dieser Gottesname heißt Elohim. Schon mal gehört? Elohim? Aber Elohim ist eigentlich eine Mehrzahlform von Gott. Nicht Einzahl. Einzahl würde bedeuten Eloah. Aber da steht Elohim. Ich war vor einiger Zeit mal in einer Gemeinde südlich von München und wir sind dann ins Gespräch gekommen. Neben mir saß eine Schwester, die hat lange Zeit im arabischen Bereich gewohnt. Und sie sagte, weißt du, bei uns im Arabischen, sagt sie, gibt es eine Mehrzahlform, die sonst nirgends bekannt ist. Und ich muss dir sagen, doch, es gibt noch eine Sprache, wo es auch noch bekannt ist. Und zwar im Hebräischen. Da gibt es eine Mehrzahlform, nicht wie bei uns oder in den meisten Sprachen. Einzahl ist einer und Mehrzahl ist von zwei bis unendlich. Im Arabischen wie im Hebräischen gibt es eine Mehrzahlform, die ist dual. Das heißt, eins ist Einzahl, zwei ist eine Dualform und ab drei bis unendlich ist die Mehrzahlform. Und Elohim ist die Mehrzahlform, die von drei bis unendlich geht. Ist nicht dual. Also allein schon aus diesem Grund merken wir, wenn es um Gott geht, müssen es mindestens drei sein, oder? Weil da steht, höre Israel, Gott, der Herr ist unser Gott, unser Elohim. Gott allein. Auch da gibt es wieder verschiedene Worte im Hebräischen. Das eine ist Yakid, wenn ich hier zum Beispiel sage, ich habe einen Kugelschreiber, dann müsste ich Yakid-Kugelschreiber sagen. Aber wenn ich sage, ich habe zwei Hände, aber jetzt sind sie eins, darf ich nicht Yakid sagen. Dann muss ich Echad sagen. Hier steht, höre Israel, der Herr ist unser Elohim, unser Gott Echad. Deshalb kann Jesus sagen, ich und der Vater sind eins. Nicht, weil sie eine Person sind. Das ist etwas, was wir nicht ganz verstehen. Wir rechnen immer eins und eins und eins ist eigentlich drei, oder? Aber wenn Liebe sich wirklich ausdrückt, dann ist der andere immer mehr wert als du selbst. Wir müssten eigentlich sagen, eins mal eins mal eins ist eins. Das ist eine ganz spannende Angelegenheit. Und wir fragen immer, wie ist das möglich, nicht wahr? Wie können wir das erfassen? Wichtig ist ja eigentlich, dass wir nicht so sehr mit unserem Verstand nur rangehen, sondern dass wir erlernen oder kennenlernen, dass wir jemanden haben, einen Gott haben, der sich so weit offenbart hat, dass wir es verstehen können, aber den wir erleben können. Und wir merken, das ist nicht eine Chiffre, das ist eine reale Erfahrung, diesen Gott, der sich in der Bibel offenbart hat. Ich denke in dem Zusammenhang an einen Pastor. Er hatte ein bisschen viel zu tun in seinem Büro, war nicht zu Hause in der Kapelle und er wollte eigentlich schon längst zu Hause sein und dann dachte er, ich rufe doch meine Frau nochmal an, damit sie nicht besorgt ist, wenn ich später komme. Und er nimmt die Nummer und wählt sie und dann meldet sich keiner. Er sagt, das ist komisch, eigentlich müsste ja meine Frau zu Hause sein. Und er macht das nach 10 Minuten noch einmal, er wählt die Nummer und plötzlich seine Frau dran und sagt, du, ich habe dich doch gerade angerufen. Warst du nicht zu Hause? Doch, ich war zu Hause. Vielleicht hast du eine verkehrte Nummer gewählt. Am nächsten Tag hat sich das gelüftet. Am nächsten Tag ruft ihn einer seiner Kirchenmitglieder an und sagte, sag mal, hast du angerufen bei mir gestern? Er sagte, ich weiß nicht, dass ich dich angerufen habe. Ich habe wohl mal angerufen, aber ich habe meine Frau angerufen, nicht dich. Warum sagt er, bei mir hat das Telefon geklingelt. Ich wollte mir gerade eigentlich das Leben nehmen, sagt er, weil ich habe keinen Sinn mehr gesehen. Und dann klingelt das Telefon und dann schaue ich auf das Display und auf dem Display stand Allmächtiger Gott. Das war der Name der Kapelle oder der Kirche und die war zu lange, ist bloß Allmächtiger Gott gekommen. Genau im richtigen Moment hat Gott eingegriffen. Wir dürfen wissen, es gibt solch einen Gott, wir können ihm vertrauen. Ich habe diese Geschichte wahrscheinlich schon öfters erzählt, aber sie bewegt mich immer noch. Wenn ich an meinen Opa denke, als er als Gärtner angefangen hat auf einem Stück Land, das er günstig kaufen konnte, und die Leute haben gesagt, wissen Sie, auf diesem Grundstück gibt es kein Wasser, nur Fels. Darum steht das so lange leer, es kauft keiner. Aber er hat damals zum Rauchen aufgehört und dann hat er sich gesagt, das ist genau der Betrag, den ich schon gespart habe, aufgrund dessen, dass ich aufgehört habe zu rauchen, ich werde dieses Grundstück kaufen. Und er fängt an zu graben und nur Stein. Und dann betet er und sagt, lieber Gott, jetzt habe ich dieses Grundstück und eine Gärtnerei ohne Wasser ist ideal. Du kannst einmal alles abmähen, dann ist es vorbei. Und er hat an diesem Abend, in dieser Nacht, einen Traum. Es gibt dort auf diesem Grundstück einen ganz tiefen Keller, ganz aus Felsen herausgeschlagen. Und ganz hinten gibt es einen Schacht nach oben, damit Luft reinkommt, der ist vielleicht so 30, 40 Zentimeter breit. Und er träumt, dass er unter diesem Schacht graben soll. Und er holt am nächsten Tag seine Jungs und sagt, wir haben was zu tun. Und sie fangen an zu graben unter diesem Schacht. 1 Meter, 2 Meter, 3 Meter, nichts passiert. Es kommen keine großen Steine, kleinere, aber es ist nichts passiert. 4 Meter, 5 Meter, immer noch im Trockenen. Nach 6 Meter trifft er auf 3 Quellen. Und die laufen heute noch. Wenn der Ort kein Wasser mehr hatte, wir hatten immer Wasser. Fantastisch, wir können solch einen Gott erleben. Auch wenn wir ihn nicht ganz erfassen können, weil das unser Verständnis nicht ganz packt, wie der ausschaut oder wie man ihn einordnen soll. Wir sollten das, was die Bibel sagt, annehmen und sagen, jawohl, so ist es. Gott spricht jedem von uns mindestens 2 oder 3 Mal an. So sagt der Hiob das im 33. Kapitel. Jeder von uns wird immer wieder angesprochen. Und ihr wisst, wie schnell man lau geworden ist, nicht wahr? Wie schnell man zur Tagesordnung übergeht und vielleicht ganz vergisst das, was Jesus auch der Gemeinde Ephesus sagt, ich habe wider dich, dass du die erste Liebe verlassen hast. Gott spricht uns immer wieder neu an. Etwas, was ich nie vergessen werde. Ich war damals so 17 Jahre alt. Schon ein paar Jahre jünger als heute. War damals in einer Stadt gewohnt, hatte so ein kleines Kleinkraftrad. Und ab und zu musste ich auch nach Hause fahren, wenn das Geld ausgegangen ist. Und ich weiß noch, wie heute, es war regnerisch. Und ich bin auf so einer großen Straße hinter einem Auto hergefahren. Und es hat, die ganze Gischt hat mir ins Gesicht, ist mir ins Gesicht gegangen, das war nicht schön. Aber ich wusste, mein Kleinkraftrad ist ein bisschen schneller als dieses Auto. Und so habe ich eine Strecke gewählt, wo es ein bisschen gerade war. Ich sah wohl ganz hinten ein Licht auf mich zukommen, aber das fuhr ganz am Straßenrand. Und so habe ich die Gunst der Stunde genutzt, habe mich im Windschatten gelegt und habe überholt. Was ich nicht wusste, war, dass das, was mir da entgegengekommen ist, kein Motorrad war, sondern ein Auto, wo der linke Scheinwerfer blind war. Ich weiß heute noch nicht, wie ich da vorbeigekommen bin, weil ich war auf der Seite des Autos gewesen. Aber als ich vorbei war, wusste ich, eigentlich hätte ich tot sein müssen. Und es war für mich ein Punkt, wieder neu mit diesem Gott ernst zu machen. Das ist so wichtig, dass uns das bewusst wird. Wir haben einen Gott, der uns liebt. Einen Gott, der uns seine Hand gegraben hat. Und jeder von uns darf wissen, dass dieser Gott einen nicht alleine lässt. Es ist schön, dass wir die Heilige Schrift haben und dass wir von diesem Gott lernen dürfen. Und das Schönste ist, dass Gott sich offenbart, nicht nur, dass er sich im Großen offenbart, sondern im kleinen Dingen können wir feststellen, wie Gott denkt und wie Gott fühlt und wie Gott handelt. Ich nehme einen zweiten Bereich heraus, der uns vielleicht ein wenig näher hineinbringt, wie Gott handelt. Schlag mit mir auf Psalm 2, Vers 7. Psalm 2, Vers 7. Und ich habe Stellen heute Morgen herausgenommen, über die sich Leute sehr viele Gedanken gemacht haben und manchmal sehr hart miteinander gekämpft haben. Und jeder meint, er hat recht. Aber wir müssen das Wort fragen. Was steht in diesem Wort? Und ich lese dieses Wort in Psalm 2, Vers 7 und ich lese den Vers 6 schon dazu. Ich habe aber meinen König eingesetzt auf meinem heiligen Berg Zion. Kundtun will ich den Ratschluss des Herrn. Er hat zu mir gesagt, du bist mein Sohn. Heute habe ich dich gezeugt. Wir haben ein neues Problem. Wie ist das, wenn Gott Elohim drei Personen darstellt? Wie ist das mit Jesus? Ist er immer Gott oder ist er gezeugt? Und wir merken, da stehen wir auch wieder vor einem Rätsel, weil wir es nicht lösen können. Wir können es nicht erfassen. Aber wenn wir etwas lösen wollen, der Heiligen Schrift, dann immer nur, dass wir das Wort fragen. Was heißt denn das? Was will das Wort uns sagen? Welche Erklärung gibt das Wort darüber? Und es ist faszinierend, sich damit zu beschäftigen. In vielen Bibeln, ich schaue mal in eure rein, da gibt es unter den Bibelstellen meistens so kleine Anmerkungen. So kleine Bibelstellen, die reingeschrieben worden sind, wo man Parallelstellen findet, wo man schon sehen kann, mit welchen anderen Bibelstellen der Bibel hat diese Stelle etwas zu tun. Und wir haben dort einige Bibelstellen, die genannt werden im Neuen Testament. Und ihr wisst, wir sind als Adventgemeinde vielleicht auch dafür bekannt, dass wir sagen, die Bibel legt sich selber aus. Jawohl, ich hoffe, wir vergessen diesen Spruch nie. Nicht Dr. XY oder irgendjemand hat die Bibel auszulegen, sondern die Bibel muss sie auslegen. Die Bibel muss sagen, was passiert, was zu bedeuten hat. Was sagt das Alte Testament, wie deutet es das Neue Testament? Und jetzt haben wir in der Bibel, im Neuen Testament, drei Stellen, die auf diesen, nur drei Stellen, die auf diesen Vers im Psalm 2, Vers 7 Antwort geben. Und die schlagen wir auf. Wir gehen in den ersten Vers hinein. Hebräer Kapitel 1. Hebräer Kapitel 1. Ihr wisst, der Hebräer, Paulus hat ihn geschrieben. Und gleich am Anfang nimmt der Bezug auf diesen Text im Psalm 2, Vers 7. Und wir lesen Vers 5. Hebräer Kapitel 1, Vers 5. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt? Psalm 2, Vers 7. Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, 2. Samuel 7, 14, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Ja, das ist ja sehr interessant, was hier steht. Einmal sagt der Paulus, passt auf, zu welchem Engel hat Gott gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und es fällt schon auf, wenn die Bibel von einem Engel spricht, der etwas mit Jesus zu tun hat, dann wird uns ganz deutlich, es gibt einen Engel, der Jesus symbolisiert. Michael. Michael heißt, wer ist wie Gott. Michael hat den großen Kampf geführt. Michael ist der in Daniel 12, 1, der wiederkommt und sein Volk rettet. Michael ist Jesus. Und da steht, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und dann noch dieser zweite Satz, ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Jetzt habe ich eine Frage an alle Eltern. Wer von euch kam auf die Gedanken, 3 Jahre nachdem euer Sohn geboren worden ist, eure Tochter geboren worden ist, zu sagen, Junge oder Tochter, ich muss dir heute was ganz Wichtiges sagen. Ich möchte dir sagen, ich bin dein Papa. Hat das jemand von euch so gemacht? Keiner, oder? Wieso hat das keiner gemacht? 3 Jahre danach. Man ist Papa oder Mama in dem Moment, wo das Kind geboren ist, oder? Wieso sagt Gott hier im Neuen Testament, pass auf, er sagt nicht, ich werde dein Vater, ich bin dein Vater, sondern ich sage, ich werde dein Vater sein und du wirst mein Sohn sein. Das heißt, es war nicht immer so. Das heißt, Yahweh, dieses Wort Yahweh, gilt sofort sowohl für den Vater, den die Bibel Vater nennt, aber er gilt auch für den Sohn. Sage ich da was Verkehrtes? Ja, schlag mit mir mal auf. Jesaja Kapitel 9. Jesaja Kapitel 9. Es ist schön, dass die Bibel sich eigentlich selbst erklärt. Wir müssen nur die Stellen suchen und die Bibel sagt uns, was es bedeutet. Jesaja Kapitel 9. Ein wunderbares Wort hier, dieses Evangelisten des Alten Testaments. Und er spricht hier 800 Jahre, bevor Jesus geboren worden ist. Eine Prophezeiung aus. Und ich lese mal die Prophezeiung. In Jesaja Kapitel 9, Vers 5. Da heißt es, denn uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns gegeben, und die Herrschaft ruht auf seiner Schulter. Und jetzt kommen die Namen, die dieses Kind haben soll. Und er heißt Wunderrat, Gottheld, ewig Vater, Friedefürst. Also schon 800 Jahre vorher schreibt der Jesaja, wenn dieses Kind geboren wird, heißt dieses Kind auch ewig Vater. Das heißt, wenn wir im Vater unser beten, unser Vater in dem Himmel, wen beten wir mit an? Ach denn so? Jesus selbst ist auf die gleiche Idee gekommen, weil er wusste, wo er herkam, nicht wahr? Wenn wir Lukas aufschlagen und das 24. Kapitel uns anschauen, dann wisst ihr, das ist die Situation, wo Jesus nach seiner Auferstehung mit den Emmaus-Jüngern zusammen ist. Ihre Augen wurden gehalten, sie haben nicht gleich Jesus erkannt als den Auferstandenen. Und erst als er das Brot gebrochen hat, sagt er, das ist der Herr. Genau das ist der Herr. Und bevor er das gesagt hat oder gesagt haben, sagt Jesus, er hat ein paar Fragen gestellt, nicht, den Jüngern. Und ich lese mal ab Vers 25. Und er sprach zu ihnen, o ihr Toren und trägen Herzens, all dem zu glauben, was die Propheten geredet haben. Musste nicht Christus dieser leiden und in seine Herrlichkeit eingehen? Und er fing an bei Mose und allen Propheten und legte ihnen aus, was in der ganzen Schrift von ihm gesagt war. Hat jemand von euch schon mal im Alten Testament das Wort Jesus gefunden? Gibt's nicht. Jesus sollte erst heißen, als er geboren worden ist. Was von ihm gesagt worden ist, das war eine interessante Bibelstunde, hätte ich gerne miterlebt. Und es ist fantastisch, wenn wir anfangen, darüber nachzudenken, was sagt das Alte Testament über Jesus aus, der ja auch ewig Vater ist. Mach noch eine dritte Stelle. Jede Sache soll ja zwei oder drei Zeugen stehen. Der Paulus schreibt an die Korinther. Und ihr habt diesen Text bestimmt schon oft gelesen. Im 1. Korintherbrief, im Kapitel 10, da schreibt Paulus etwas über den Auszug von Ägypten. Und er schreibt davon, dass sie alle durch die Wolke ausgezogen sind, dass die Wolke mit ihnen war, dass sie durchs Wasser gegangen sind. Und wenn ihr die Bibelstellen hier lest, in 1. Korinther 10, die ersten Verse, ich lese mal bis Vers 4, da steht, ich will euch aber, liebe Brüder, sagt Paulus hier, nicht in Unwissenheit darüber lassen, dass unsere Väter alle unter der Wolke gewesen, alle durchs Meer gegangen sind und alle sind auf Mose getauft worden durch die Wolke und durch das Meer und haben alle dieselbe geistige Speise gegessen. Und haben alle denselben geistlichen Trank getrunken. Sie tranken nämlich von dem geistlichen Felsen, der ihnen folgte. Der Fels aber war Christus. Dieser Jahwe. Und im Alten Testament können wir nachschlagen. Jeder Stelle steht Jahwe. Dieser Jahwe war Christus, sagt er. Jetzt können wir vielleicht nachvollziehen, dass das, was Jesus den Emmaus-Jüngern sagte, vielleicht gar nicht so verkehrt war, nicht wahr? Und er legte ihnen aus der ganzen Schrift aus, von Mose über die Psalmen und in den prophetischen Büchern, was von ihm gesagt war. Wir haben jetzt eine Stelle gefunden im Neuen Testament, die über Psalm 2, Vers 7 spricht. Es gibt noch zwei weitere. Wir waren gerade im Hebräerbrief, gehen ins 5. Kapitel hinein. Ins 5. Kapitel im Hebräerbrief. Und dort lesen wir Folgendes. So hat auch Christus sich nicht selbst die Ehre beigelegt, hohe Priester zu werden, sondern der, der zu ihm gesagt hat, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Wow. Das war der Vers 5. Kapitel 5, Vers 5. Der Paulus sagt, pass auf, dieses Wort aus Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt, wende ich an, durch den Heiligen Geist, durch die Spirit, durch die Inkarnation beziehungsweise durch die Gabe des Heiligen Geistes, er war Prophet. Ich wende es an auf dem Moment, wo Jesus getauft worden ist. Beziehungsweise wo er Hohepriester geworden ist. Und Hohepriester ist Jesus geworden, als er nach seiner Auferstehung in den Himmel ging, nicht wahr? Dort ist er als Sohn Gottes bezeichnet worden. Und jetzt gehen wir noch in die dritte Stelle hinein. Das sind die einzigen drei Stellen im Neuen Testament, die uns von Psalm 2, Vers 7 eine Erklärung geben. Und zwar in Apostelgeschichte 13 und dort der 33. Vers. Nehmen schon Vers 32 dazu. Und wir verkündigen euch die Verheißung, die an die Väter ergangen ist, schreibt er, dass Gott sie uns, ihren Kindern, erfüllt hat, indem er Jesus auferweckte, wie denn im zweiten Psalm steht, Psalm 2, Vers 7, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. In der ganzen Heiligen Schrift haben wir diesen Hinweis, dass Jesus als Sohn Gottes, der als gezeugt worden ist, überhaupt nicht in Verbindung gebracht mit seiner Geburt, sondern mit seiner Auferstehung, mit seiner Himmelfahrt als Hohepriester. Das ist ein und dasselbe. Wir merken schon, dass mit dem Geborensein muss eine andere Bedeutung haben, als nur, dass man den Mutterschoß durchbricht. Wir haben den Paulus ja nochmal in einer sehr interessanten Aussage im Kolosserbrief im ersten Kapitel. Und da sagt er im ersten Kapitel gleich im Vers 15, er ist das Ebenbild des unsichtbaren Gottes, der Erstgeborene vor aller Schöpfung. Und ihr seht schon, es gibt eine Menge Leute, die sagen, okay, da steht doch ganz deutlich, er ist der Erstgeborene. Im Psalm 2 steht, du bist mein Sohn, heute habe ich gezeugt. Das muss etwas sein, dass Jesus geboren worden ist. Es geht gar nicht anders. Das ist so ähnlich, wenn ich 1 und 1 und 1 zusammenzähle, kommt 3 raus. Aber vielleicht ist das Malzeichen notwendig. Im Psalm 89 haben wir die beste Erklärung, was das bedeutet, der Erstgeborene zu sein. Psalm 89, wir kommen in die Zeit, wo Saul von Gott verworfen worden ist. Er hat geopfert, er durfte es nicht als König. Er hat nicht die Spannung ausgehalten, bis der Hohepriester gekommen ist. Und er hat selbst geopfert. Und Gott nimmt den Samuel und sagt, geh in das Haus Isais und salbe mir einen neuen König. Ihr wisst, welcher König es war. David. Die Bibel sagt sogar, er war ein Mann nach dem Herzen Gottes, auch wenn er manche Dinge nicht so getan hat, wie es eigentlich richtig war. Aber er war jemand, der immer wieder zu Gott stand. Und als der Samuel in das Haus Isai kommt, wen bringt Isai zum Samuel? Den Erstgeborenen, oder? Weil er ist eigentlich derjenige gewesen, der zuständig gewesen wäre in diesem Moment. Und er bringt ihn dem Erstgeborenen und er schaut sich ihn an und sagt, nein, das ist er nicht. Den habe ich nicht gesehen. Jetzt hat er eine Menge Söhne gehabt. Der war nicht nur wie bei Deutsche 1,5 Söhne oder so. Die haben eine ganze Menge Söhne gehabt. Nicht? Zweiten, den dritten, den vierten, den fünften, waren alle nicht. Dann sagt er, hast noch einen? Ja, sagt er, ich habe noch einen. Der ist draußen am Feld. Der war vielleicht 15, 16 Jahre alt. Und dann lässt er ihn holen. Das war der David. Und als er den David sieht, dann sagt er, den habe ich gesehen, den werde ich jetzt salben. Jetzt lest mit mir Psalm 89, Vers 21. Psalm 89, 21. Ich habe gefunden meinen Knecht David. Ich habe ihn gesalbt mit meinem heiligen Öl. Damals wurden die Könige gesalbt, indem man das Öl nicht nur tropfweise auf seinen Kopf nahm, sondern das ist runtergelaufen wie den Bart, der ist sehr intensiv gesalbt worden. David war ein junger Mann, ein Jugendlicher, ein Teenager. Mit 15, 16 Jahren wurde er zum König gesalbt. Und jetzt lest mit mir im gleichen Psalm den Vers 28. Und dann schreibt dort der Psalmschreiber: Und ich will ihn zum erstgeborenen Sohn machen, zum Höchsten unter den Königen auf Erden. War David der Erstgeborene? Es war der Letztgeborene, war ein Teenager. Und Gott sagt: Ich mache den David zum erstgeborenen Sohn. Wenn Jesus als erstgeborener Sohn genannt wird, hat das absolut nichts damit zu tun, dass er als Erster geboren worden wäre. Sondern so wie David der Einzige war in den Gottes Augen, der König sein konnte. Und die Thronschaft Jesu wird immer mit David verbunden. Er kommt auf den Thron Davids. Der Einzige, der den Erlösungsplan durchführen konnte, war Jesus. Offenbarung Kapitel 5, wo die geweint haben: Ist denn keiner da, der die Siegel brechen könnte? Ist keiner da, der das Problem lösen konnte? Doch ist es einer da. Jesus. Deshalb ist er der Erstgeborene, der Eingeborene. Nicht, weil er geboren worden wäre, sondern weil er der von Gott Berufene war. Jesus wurde gesalbt, wie David gesalbt worden ist. Es dauerte ein bisschen, bis David König in Kraft geworden ist, oder? Erst als Saul gestorben war, David war inzwischen 30 Jahre alt, musste ungefähr 15 Jahre warten, dann wurde er König in Kraft. Er wurde gesalbt mit als Jugendlicher, aber König in Kraft wurde er bei seiner Inthronisierung. Wann wurde denn Jesus König in Kraft? Da hat der Paulus auch drüber gesprochen. Und zwar im Römerbrief, im ersten Kapitel, gleich die ersten Verse. Und jetzt steht, es macht Spaß, wenn man die Bibel anfängt zu studieren. Man braucht eine Konkordanz, weil alleine kann man die ganzen Stellen nicht finden, oder lest die Bibel auswendig, lernt sie, das ist auch möglich, aber sonst eine Konkordanz herholen. Und schaut, wenn wir im ersten Kapitel des Römerbriefes lesen, ab Vers 3, von seinem Sohn Jesus Christus, unserem Herrn, der geboren ist aus dem Geschlecht Davids nach dem Fleisch und nach dem Geist, der heiligt, eingesetzt ist als Sohn Gottes in Kraft, durch die Auferstehung von den Toten. Das ist interessant. Er ist auferstanden von den Toten, er ist eingesetzt worden als Hohepriester, er wurde damit genannt: Du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und es wurde gesagt: Du bist mein erstgeborener Sohn, der einziggeborene Sohn. Und Jesus wurde auch gesalbt. Wann wurde Jesus gesalbt? Er muss vorher gesalbt worden sein, nicht wahr? Die Bibel sagt uns das. Im Lukas-Evangelium, im 4. Kapitel, Jesus hat seinen Dienst begonnen, er ging in die Wüste, wurde dort versucht von dem Satan, nicht wahr? Die Versuchungen, die uns in Matthäus 3 und 4 dort geschildert werden. Und dann kam er zurück und die Bibel sagt uns im 4. Kapitel des Lukas, er kam nach Nazareth, in die Stadt, in der er aufgewachsen ist. Er ging am Sabbat dann in den Gottesdienst, in die Synagoge, und wurde ihm ein Buch gegeben. Und dieses Buch, das ihm gegeben worden ist, war das Buch Jesaja. Eine Schriftrolle des Buches Jesaja. Und er liest aus dem Jesaja 61, Vers 1 und 2. Der Geist des Herrn ist auf mir, weil er mich gesalbt hat. Das ist ja fantastisch, nicht wahr? Er ist gerade von seiner Taufe zurückgekommen. Und dann steht: Der Geist des Herrn ist bei mir, weil er mich gesalbt hat. Jesus ist als Sohn Gottes gesalbt worden, als er seinen Dienst begonnen hat. Aber er ist als Sohn Gottes in Kraft eingesetzt worden, als er den Plan der Lösung geschafft hatte, als er am Kreuz gestorben ist, ohne Sünde, dem Satan eigentlich schon den Kopf zertreten hat. Als er aufgenommen worden ist in den Himmel als Hohepriester, als der einzige Sohn, der den Erlösungsplan durchführen konnte. Welch einen fantastischen Gott haben wir. Und wir merken, wenn es wirklich so ist, was das Herz eines Menschen bewegen kann, dann ist es eigentlich nicht so sehr die Argumentation. Es gibt viele gute Argumente, wir haben heute einige angeschaut. Aber das, was einen Menschen wirklich bewegen kann, eine Entscheidung für Gott neu zu treffen, und das sagt die Bibel uns auch ganz klar, ist allein die Liebe. Ich möchte das mit einem kleinen Beispiel noch verdeutlichen. Kleiner Junge kam in die Schule, er hat sich immer geschämt eigentlich für seine Mutti. Es war eine bildhübsche Frau, aber sie hatte eine ganz hässliche Narbe in ihrem Gesicht. Und er hat immer versucht, das irgendwie zu überspielen, aber er hat sich immer daran gestört, warum seine Mutti so hässlich ausschaut. Und bei der ersten Befragung bzw. Elternstunde, da hat der Lehrer etwas getan, das vielleicht sehr undiplomatisch war. Er hat die Mutti einfach gefragt, schauen Sie, warum, das würde mich interessieren, warum haben Sie so eine schlimme Narbe in Ihrem Gesicht? Und dann erzählt die Mutter und der kleine Junge war neben ihr. Und er sagte, wissen Sie, als mein kleiner Sohn geboren worden ist, da hatten wir in unserem Haus plötzlich große Probleme. Feuer ist ausgebrochen. Und mein Sohn lag noch in seinem Bettchen im ersten Stock. Keiner wollte mehr rein. Aber ich konnte meinen Sohn nicht alleine lassen. Ich bin hochgerannt. Und ich sah noch, wie sich ein Balken löste und ich habe mich auf meinen Sohn geworfen. Aber der Balken hat mich gewischt. Die Narben trage ich. Als das der Sohn gehört hat, sagte er, Mutti, ich möchte deine Hand nie mehr loslassen. Liebe ist das Einzige, was unser Herz bewegen kann. Und das ist schön. Wenn Jesus sagt, ich bin der Weg, ich bin die Wahrheit und ich bin das Leben, weil ich dich liebe. Gott segne uns. Amen. Wir wollen zu einem Gebet aufstehen. Lieber treuer Vater, wir danken dir ganz herzlich, dass du uns dein Wort geschenkt hast. Wir danken dir, dass du ein liebevoller Gott bist. Und auch wenn wir nicht alles verstehen, weil wir die Dimensionen der Gottheit gar nicht fassen können, unserem Gehirn, so wollen wir doch dem vertrauen, was die Bibel sagt. Und das nachvollziehen, dass du ein Gott bist, der in Liebe zusammensteht. Der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Die in Liebe zusammenstehen, um jeden von uns zu retten. Schenke uns das wieder neu bewusst wird. Dass du unser Herz ansprichst. Und dass wir nichts mehr wollen, als an deiner Hand zu sein. Dafür danken wir dir in deinem wunderbaren Namen, Herr. Amen.